ARD.
Ein Souveränitätsversprechen an die Ukraine. Das Weiße Haus veröffentlicht eine gemeinsame Erklärung mit dem Land. Nach den Friedensgesprächen in Genf, Trumps Ultimatum an die Ukraine ist vom Tisch und die Rolle der Europäer in den Verhandlungen ist unklar. Woher kommen Trumps 28 Punkte? Darüber wird in den USA diskutiert. 4 Tote bei russischem Luftangriff auf Kharkiv, Hisbollah-Militärchef bei israelischem Angriff in Beirut getötet und Hamas-Delegation bei Gesprächen über den Fortgang des Gaza-Friedensplans in Kairo. Das sind unsere Themen in der neuen Ausgabe von Krieg und Terror am 24. November um 7 Uhr. Ich bin Klaas Christoffersen. Hallo. Die Gespräche über ein Ende des Krieges in der Ukraine in Genf sind zu Ende gegangen. In der schweizerischen Stadt hatten Vertreter der USA, der Ukraine und einiger europäischer Staaten, die die Ukraine unterstützen, darunter aus Deutschland, beraten. Grundlage war ein 28-Punkte-Plan aus dem Weißen Haus. Der hatte äußerst schmerzliche Zugeständnisse der Ukraine vorgesehen, etwa Gebietsabtretungen an Russland oder eine deutlich verkleinerte Armee. Das scheint jetzt erstmal teilweise vom Tisch zu sein. Denn die USA und die Ukraine haben eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht. Darin heißt es, Grundlage für ein Ende der Kämpfe sei die volle Souveränität der Ukraine. US-Außenminister Rubio hat sich nach den Verhandlungen in Genf optimistisch gezeigt. Es müsse aber noch vieles geklärt werden. Wo, wann und mit wem die Gespräche weitergehen, das steht allerdings nicht fest. Aber was ist eigentlich mit dem Ultimatum, das US-Präsident Trump der Ukraine gesetzt hatte, nämlich sich bis Donnerstag zu seinem Friedensplan zu äußern? Gilt das noch? Die Antwort von unserer Korrespondentin in Genf, Katrin Hondl.
Ja, auch daran scheinen die USA nicht mehr unbedingt festzuhalten. Rubio hat gestern Abend gesagt, ob nun am Donnerstag, Freitag oder auch erst kommende Woche Mittwoch, das sei nicht entscheidend. Aber man wolle eben so schnell wie möglich zu einer Lösung, also zu einem Ende des Kriegs in der Ukraine kommen. Man brauche allerdings noch etwas Zeit.
Und welche Rolle haben Vorschläge der Europäer in Genf gespielt?
Ja, diese Änderungsvorschläge der Europäer gibt es wohl, auch wenn sie im Detail bislang nicht offiziell kommuniziert worden sind. Aber mehrere Medien und Nachrichtenagenturen haben darüber berichtet. Und demnach sind das schon sehr weitreichende Änderungsvorschläge zu diesem ursprünglichen 28-Punkte-Plan der USA, der ja auch als die Wunschliste des Kremls beschrieben worden ist, weil er eben Russland sehr, sehr weit entgegenkommt. Da gab es zum Beispiel die Forderung, dass die Ukraine große Gebiete an Russland abgibt, ihre Truppenstärke verringert und ja auf einen NATO-Beitritt verzichtet. Laut mehreren Nachrichtenagenturen wollen die Europäer mit diesen Änderungsvorschlägen, dass die Interessen der Ukraine deutlich mehr berücksichtigt werden. Demnach soll die Ukraine zum Beispiel keine Gebiete abgeben müssen, die Russland nicht erobert hat. Und ja, zum Beispiel eingefrorenes russisches Staatsvermögen soll nur dann freigegeben werden, wenn Russland für Kriegsschäden aufkommt. Aber inwieweit diese Vorschläge jetzt bei den Gesprächen in Genf eine Rolle gespielt haben, ist unklar. Es waren ja auch Vertreter aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien, auch von der EU dabei gestern Abend. Aber US-Außenminister Rubio wollte sich dazu auch überhaupt nicht äußern, als ein Journalist nach dem, ja, Zitat, europäischen Gegenvorschlag gefragt hat. Da hat sich Rubio schnell dankend verabschiedet.
Soweit Einschätzungen von Katrin Hondl aus Genf. Und unser Washington-Korrespondent Carsten Kühntop berichtet über die Reaktionen in den USA auf die Gespräche in Genf.
Das hätte schlimmer ausgehen können. So sehen es wohl viele der Freunde der Ukraine im Kreis der Außenpolitik-Experten, in Washingtons Thinktanks, im Kongress, in den Redaktionen. So sagt Ivo Dalder, Ex-NATO-Botschafter der USA bei CNN. Was in Genf passiert ist, ist sehr wichtig. Die Ukrainer waren in der Lage, sich mit den USA hinzusetzen und zu sagen, hey, einen Moment mal, bevor du uns sagst, wozu wir uns zu verpflichten haben, vielleicht hörst du erst einmal unsere Seite der Geschichte. Schließlich sind wir hier die Opfer. Cedric Layton, Oberst der Luftwaffe im Ruhestand, klingt vorsichtig optimistisch. Optimistisch, dass es vielleicht gelungen sein könnte, die Position der US-Regierung zu ändern. Wir sehen das durch die Linse dieser 28 Punkte vorher. Die hatten ja ihren ganz eigenen Geschmack. Es scheint so, dass jetzt die schlimmsten dieser 28 Punkte im Rückspiegel verschwunden sind. Letztlich ist es aber noch zu früh, sich da ganz sicher zu sein. Wer den ursprünglichen 28-Punkte-Plan eigentlich geschrieben hat, das beschäftigt der amerikanische Politiker auch am Wochenende. Nicht nur, dass das Papier eine überraschend starke inhaltliche Schlagseite zugunsten des Kreml hatte. Auch mehrere Formulierungen klangen wie direkte und ziemlich ungeschickte Übersetzungen aus dem Russischen ins Englische. Am Rande einer Sicherheitskonferenz in Kanada meldeten sich mehrere US-Senatoren zu Wort und berichteten, in einem Telefonat habe ihnen Außenminister Marco Rubio mitgeteilt, dass der 28-Punkte-Plan nicht aus einer amerikanischen Feder stammt. Der republikanische Senator Mike Rounds:
What he told us was that this was not.
Was Rubio uns sagte, war, dass das nicht der amerikanische Vorschlag war. Dieses war ein Vorschlag, den man von jemandem erhalten hatte, der Russland vertrat. Und gegeben wurde er dem Sondergesandten Witkoff.
Mr. Witkoff.
Und Senator Angus King, ein Unabhängiger: Laut Minister Rubio ist das nicht die Position der Regierung. Es ist im Prinzip die Wunschliste der Russen. Das State Department und der Minister selbst widersprachen daraufhin öffentlich. Es seien die Vereinigten Staaten gewesen, die den 28-Punkte-Plan verfasst hätten und Russen und Ukrainer hätten dazu Input geliefert. William Taylor, ehemaliger US-Botschafter in Kiew, breitet seine Theorie zum Ursprung des angeblich amerikanischen Dokumentes aus.
The Russians clearly put together a 28-point plan.
Ganz klar, die Russen haben einen 28-Punkte-Plan verfasst und ihn dem US-Gesandten Witkoff gegeben und haben ihn dann an die Medien durchgestochen. Das ist der Plan, der in der Presse war. Ukrainer und Europäer hätten hingegen ein anderes Papier von den Amerikanern erhalten als Verhandlungsgrundlage, so Taylor. Wie auch immer, hochrangige Mitarbeiter in State Department und Nationalem Sicherheitsrat erfuhren vom 28-Punkte-Plan erst aus der Presse, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Und auch Trumps Ukraine-Gesandter Keith Kellogg sei nicht eingeweiht gewesen. Im Kongress könnte das Rätselraten um die Herkunft des 28-Punkte-Plans noch ein Nachspiel haben. Die Sache sieht nach Chaos in der Regierung aus oder nach einem Machtkampf zwischen Rubio, Witkoff, Vizepräsident J.D. Vance und anderen um den richtigen Kurs gegenüber Russland. Oder die Welt erlebte gerade beides, Wirrwarr und die Folgen interner Rivalitäten.
Die Gespräche über ein Ende der Kämpfe sind nicht mit einem Schweigen der Waffen an der Front einhergegangen. In der Nacht gab es in verschiedenen ukrainischen Regionen wieder Luftalarm. Russland hat die zweitgrößte Stadt des Landes, Charkiw, im Nordosten gelegen, massiv mit Drohnen attackiert. Dadurch sind nach Behördenangaben mindestens 4 Menschen getötet und 15 verletzt worden. Und wir blicken in den Nahen Osten. Wir haben es gestern schon berichtet, die israelische Armee hat den Süden der libanesischen Hauptstadt Beirut aus der Luft attackiert. Jetzt haben sowohl die Hisbollah als auch die israelischen Streitkräfte bestätigt, bei dem Angriff ist der Militärchef der schiitischen Miliz Tabatabai getötet worden. Insgesamt sind nach libanesischen Angaben bei der Operation 5 Menschen ums Leben gekommen, neben Tabatabai 4 weitere Hisbollah-Mitglieder, wie die Miliz mitteilte. Außerdem gab es 28 Verletzte. Eigentlich gilt eine Waffenruhe in dem Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah. Beide Seiten werfen sich aber regelmäßig Verstöße vor und Israel greift immer wieder Stellungen der Miliz an. Und noch eine Meldung zum Gazastreifen. Die radikal-islamische Hamas hat gestern in Kairo mit dem ägyptischen Geheimdienstchef über die weitere Phase des US-Friedensplans für das Gebiet beraten. Danach soll die Terrororganisation dort in Zukunft keine Rolle mehr spielen. Eine Expertenregierung unter der Aufsicht von US-Präsident Trump soll zunächst die Regierungsgeschäfte übernehmen. Das hat die Hamas bisher abgelehnt. Ihre Vertreter bekräftigten aber in Kairo, sich an die Vereinbarungen für die jetzige Phase der Waffenruhe zu halten. Die hat unter anderem die Freilassung der israelischen Geiseln vorgesehen und im Gegenzug auch die Freilassung palästinensischer Gefangener. Und sie gilt seit Oktober. Und das war Krieg und Terror. Mein Name ist Klaas Christoffersen. Vielen Dank fürs Zuhören.